Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herzlich willkommen zum Podcast-Gottesdienst der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde. Heute zum ersten Sonntag der Passionszeit. Man hat es ja kaum gemerkt in diesem Jahr. Die Faschingszeit ist vorbei und die Fastenzeit hat begonnen, aber beides ist irgendwie untergegangen, ist ineinander geflossen in dieser ganzen Fixierung auf Corona. Und das ist ja auch wichtig und gut so, aber so ist doch einiges unter die Räder gekommen, was sonst eben das Jahr strukturiert hätte. Also Fastenzeit, erster Sonntag der Passionszeit. Und heute geht es gleich um einen Mann, der nach dem Bericht der Evangelien zumindest mitschuldig ist an dem Ganzen, an das wir uns erinnern in der Passions- und Osterzeit, an dem Tod Jesu, nämlich Judas, einer der Jünger und dann ein Verräter. Und er ist sprichwörtlich geworden. Du Judas, das ist sein Schimpfwort. Der Judas-Kuss oder der Judas-Lohn, das sind alles geflügelte Worte, die mit diesen Erzählungen über den Jünger Judas, der seinen Freund, seinen Meister, seinen Lehrer verrät, die damit zusammenhängen. Darum soll es also heute gehen. Wir werden begleitet von Helga Batt an der Orgel. Und so lasst uns nun auch diesen Podcast-Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lass uns beten mit Worten aus dem 91. Psalm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Amen. Kreuz, auf das ich schaue. Dieses Lied wird nun die Orgel spielen. Sie wird drei Strophen spielen. Dieses Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 498. Der Evangelist Johannes schildert in seinem 13. Kapitel eine Begegnung zwischen Jesus und Judas, die eine Konfrontation ist und dann doch keine. Jesus war im Innersten tief erschüttert. Er erklärte seinen Jüngern: Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich: Von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder sie dachten: Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Ach, bleib mit deiner Gnade. Das ist im Gesangbuch die Nummer 347. Und wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, könnt ihr die Strophen 1, 2, 5 und 6 mitsingen. Nimm, iss. Judas blickt auf, herausgerissen aus seinen tiefen Gedanken. Er sieht Jesus, der ihm einen Bissen Brot hinreicht, abgerissen von einem großen Leib, ihm entgegengestreckt. Er riecht den flüchtigen Duft, und später wird er sich daran erinnern, an diesen Geruch, an dieses Brot, an die Augen, an die Wärme des Raumes, an das Lachen der anderen. Und er wird sich daran erinnern als einen Augenblick, an dem alles sich geändert hat, an dem sein Leben eine andere Wendung genommen hat. Nicht überraschend, denn irgendwie war alles darauf zugelaufen, und doch in diesem Augenblick ging eine Tür zu. Er hat sie selber zugeschlagen, er weiß das. Aber es war doch eine verschlossene Tür. Und das alles wegen eines Stückchens Brot. In diesem Moment, ja, es schien, als ob die Zeit stillgestanden wäre, als ob sie plötzlich unendlich gedehnt wäre und ganz viel hineinpasste. Die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart, all das, was gewesen war und was sein würde, und diese eine Entscheidung, dieses eine Stück Brot. Und er dachte an staubige Straßen, an heiße Tage, an überfüllte Städte und an die Einsamkeit der Wüste, an wunde Füße, an staubige Schuhe oder gar keine Schuhe, an Menschen, die ihnen hinterherliefen und jubelten, und an Menschen, die sie aus der Stadt jagten, an Einsamkeit und vor allem aber an Gemeinschaft, an Jesus, der Brot verteilte, und plötzlich war unendlich viel da, der Fische weitergab, an Menschen, die Hunger hatten, und plötzlich hatte keiner mehr Hunger, an Kranke, die aufstanden, Gelähmte, die gehen konnten, Blinde, die sehen konnten, und Taube, die plötzlich wieder hörten, an den Zolleintreiber, der über seinen Zolleintreibetisch hinübersprang und Jesus hinterherlief, seine Füße umfasste und nicht wieder weggehen wollte. An Frauen, die plötzlich Rechte hatten, die sie sonst nicht hatten. Und er dachte an seine eigene Hoffnung, an all das, was er mit diesem Jesus verbunden hatte und irgendwie in seinem Inneren immer noch verband. Er dachte an den kleinen Ort, aus dem er kam, der ihm seinen Beinamen gegeben hatte, Judas Iskariot. Dieser kleine Ort völlig unbedeutend, voll von unbedeutenden und doch ihm wichtigen Menschen, seine Familie, die Nachbarn, die Freunde. Und dann die Unterdrückung, die er gesehen hatte, immer wieder. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie es hingenommen hatten. Jeden Tag auf den kleinen Marktplatz geschlurft, damit einer ihnen Arbeit gäbe. Und sie waren froh, Arbeit zu haben, selbst wenn sie dafür geschlagen wurden und kaum Geld bekamen. Vielleicht manchmal nur etwas zu essen, aber es war etwas, irgendetwas, und sie gaben sich damit zufrieden. Judas nicht. Von Jugend an wollte er etwas daran ändern, wollte sich den Rebellen anschließen, wollte gegen die Römer kämpfen und irgendwann stellte er fest, dass es gar nicht nur die Römer waren, sondern auch die anderen, die reichen Menschen, die unter dem Schirm und Schutz des Römischen Reiches immer reicher und fetter und träger wurden und sich dennoch Jüdinnen und Juden nannten, Glaubensgenossinnen und Genossen, die in den Tempel gingen oder in die Synagoge, die die heiligen Worte hörten und dann ganz anders handelten. Und Judas hatte davon geträumt, dass es ein Ende haben würde, dass ein Messias kommen würde, der ein Gottesreich eröffnen würde, der alles besser machen würde. Er hatte davon geträumt, nachts, aber auch tags. Und dann war da dieser Jesus gewesen, der in diesen Ort gekommen war und der die Menschen angeschaut hatte, was die römischen Soldaten und die reichen Großgrundbesitzer grundsätzlich nicht taten. Vielleicht taten sie es nicht, weil sie sich schämten, vielleicht aber auch, weil es ihnen völlig egal war, wie es den Menschen um ihnen herum ging. Jesus sah die Menschen an. Er sah ihnen in die Augen, er strich ihnen über das Haar, er umarmte sie oder er ließ sie in Ruhe. So wie sie es wollten, so wie sie es brauchten. Er war keiner der feinen Philosophen aus der Hauptstadt oder gar von ganz weit her. Er war einer, der selbst erlebt hatte, wovon er sprach. Der sprach von Bauern und Großgrundbesitzern, von Fischern und Hausfrauen, von all denen, die ihm eben zuhörten. Und er kleidete das Reich Gottes in Worte, die sie alle verstanden. Und Judas ging ihm hinterher, stolperte ihm hinterher, er wollte nicht mehr von seiner Seite, er war einer der eifrigsten. Er verwaltete die Kasse, er wollte nützlich sein, er wollte mit dabei sein bei dem, was sich änderte. Er hatte Hoffnung. Warum auch nicht? War das verboten? War es verboten, darauf zu hoffen, dass sich nun endlich etwas ändern würde, nach Jahrhunderten der Weissagungen, nach Jahrtausenden, so schien es, der Unterdrückung der einen durch die anderen. Endlich das Reich Gottes da, denn davon sprach Jesus doch ständig und das bewies er auch mit seinen Worten und mit seinen Taten. Und er begann davon darauf zu hoffen, dass seine Träume wahr werden würden. Und dann, es ging nun nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Das war nichts Besonderes, da waren sie schon gewesen, aber dieses Mal war es irgendwie anders und Jesus begann davon zu sprechen, dass er sterben würde. Und Judas wollte das nicht hören, Petrus wollte das nicht hören, keiner von ihnen wollte das hören, sie bestürmten ihn, sie bedrängten ihn, sie widersprachen ihm, sie hielten sich die Ohren zu und trotzdem sprach Jesus weiter. Er sprach weiter von seinem Tod, davon, dass er verraten werden würde, verleugnet werden würde, gequält und misshandelt und schließlich zu Tode kommen würde. Und Judas glaubte das nicht. Judas dachte, er wollte sich über sie lustig machen, er wollte einen Scherz machen, er wollte ihnen erzählen, was doch nicht sein könnte, aber Jesus war so ernst dabei. Und überhaupt war er ernster, als ob er Angst hätte und gleichzeitig wild entschlossen war, weiterzumachen, nicht zurückzuweichen. Und was Judas am allerwenigsten verstand. Jesus schien entschlossen zu sein, seine Macht nicht einzusetzen, denn das konnte doch nicht sein. Wer wollte denn Jesus etwas anhaben? Wer wollte ihm denn schaden? Wer wollte ihn denn töten? Das vor wenigen Wochen hätte Judas noch darüber gelacht, hätte gesagt, wer will denn unserem Jesus etwas antun, der 5000 Menschen satt machen kann, der Tote erwecken kann, der Kranke wieder gesund machen kann, der Dämonen austreiben kann. Wer will dem denn etwas anhaben? Lass sie kommen. Hunderte, Tausende, lass sie kommen. Jesus wird sie fertig machen. Jesus wird ihnen zeigen, dass jetzt eine andere Zeit angebrochen ist. Das hatte er geglaubt und er hätte gelacht über den Gedanken, dass Jesus zu Tode kommen würde, und jetzt erzählte dieser Jesus das selbst. Und plötzlich erwachte etwas anderes in ihm. Etwas, was vielleicht schon lange da drin gewesen war, aber jetzt erhielt es neue Nahrung. Es war Wut. Es war Hass. Hass auf die Unterdrücker, das war schon immer da gewesen. Und Wut über die Umstände und ein wenig auch über die Menschen, die das gleichgültig ließen und die es einfach so hinnahmen. Aber nun kam Hass dazu, auf den Menschen, von dem er eigentlich alles erwartet hatte. Auf Jesus, der das alles wegwarf, der plötzlich den Verstand zu verlieren schien, der plötzlich hineingehen wollte in den Tod. Und nun waren sie hier, in diesem Raum. Es wurde gelacht, es wurde gegessen, es wurde getrunken. Es war eben ein Fest. Pessach. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Erinnerung an die Befreiung von der Gefangenschaft. Und wieder musste Judas fast lachen, denn was waren sie denn befreit worden? Was war denn besser geworden seitdem? Aber das war nur so ein Gedanke. Denn Judas konnte sowieso nicht feiern. Er musste an das denken, was Jesus erzählt hatte. Und er musste an ein Gespräch denken, was er gestern gehabt hatte mit den Mächtigen, den Schriftgelehrten, dem Hohen Rat. Er hatte sie gefragt, einfach mal gefragt, es war doch nichts dabei. Einfach gefragt, was sie ihm bezahlen würden, wenn er ihnen sagen würde, wann sie Jesus möglichst unauffällig und ohne Schwierigkeiten festnehmen könnten. Was sie bereit wären, dafür zu geben. Vielleicht wollte er einfach nur sehen, ob sie das wirklich wagten, ob sie nicht vielleicht doch zu viel Angst hatten vor Jesus. Und dann hätte er es nicht gemacht, denn das hätte geheißen, dass Jesus immer noch mächtig genug war, aber sie hatten ihn angeschaut, verächtlich angeschaut, ein Verräter, minderwertig. Aber da war es gesagt und er hatte den Preis gehört. 30 Silberlinge wollten sie ihm geben. Das war nicht wenig, es war nicht viel, es war ihm eigentlich egal. Aber nun war er irgendwie da mit drin. Nun hat er es ausgesprochen. Nicht nur für sich, in seinen nächtlichen, unruhigen Träumen. Nicht nur für sich, in seinen Gedanken, hasserfüllt. Sondern er hat es anderen Menschen gegenüber ausgesprochen. Und nun konnte er eigentlich nicht mehr zurück. Und er merkte, wie es in ihm rumorte, wie da eine Stimme war, die sagte, ja, vielleicht kannst du ein Anführer sein. Denn du weißt doch, was nötig ist. Jesus weiß das nicht. Er hat die Macht und er weiß nicht, wie es geht. Aber du weißt es. Diese Stimme plagt ihn. Es war seine eigene Stimme. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es die Stimme des Satans. Vielleicht war es ein Dämon. Es war ihm egal. Denn er hatte diese Stimme unter Kontrolle und er hatte noch nicht den Entschluss gefasst. Nicht, als Jesus ihm diesen Bissen Brot reichte. Und später dachte er, ja, es war irgendwie dieser Bissen völlig nebensächlich. Das hat Jesus immer wieder gemacht. Beim gemeinsamen Essen, er als Tischherr, er als Hausherr, als Gastgeber hatte das Brot verteilt und den Segen darüber gesprochen und dann auch den Wein und auch den mit dem Segen. Und immer wieder hatten sie das Brot aus seiner Hand entgegengenommen, hatten es gegessen, hatten ihm zugehört, hatten einander angeschaut und waren glücklich. Und dann, Jesus hatte ihn so angeschaut. Er hatte ihn angeschaut und dann plötzlich an diesem Abend dieses Wort, Verräter. Einer von euch wird mich verraten. Und Judas hatte sich umgeschaut, vorsichtig, unauffällig. Wusste jemand von seinem Verrat? Hatte ihn jemand gesehen? Hatte ihn jemand hineingehen sehen? Woher wusste Jesus das? Na gut, Jesus wusste alles, aber hatte er nicht gerade gemerkt, wie machtlos Jesus eigentlich war und woher wusste er das? Und dennoch, obwohl er es wusste und obwohl er jeden Grund gehabt hätte und auch jede Macht gehabt hätte, ihn hinauszuwerfen, ihn zu verjagen, ihn zu töten, tat er es nicht. Und irgendwie war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, denn nun war Judas klar, dass Jesus schwach war. Dass er nicht fähig war, etwas zu verändern, weil er nicht mächtig sein wollte, weil er liebevoll sein wollte. Und das war schwach. Liebe war Schwachheit. Sie scheiterte letztlich immer wieder gegenüber der Macht und der Gewalt. Und nun versuchte es Jesus auf diesem Weg und er würde scheitern. Und nicht einmal den Verräter, nicht einmal den, den er kannte, war er imstande auszustoßen, zu vernichten. Er lächelte nur, als wollte er sagen, mach nur, ich werde dich nicht hindern. Aber warum würde er ihn nicht hindern? Warum war er nicht fähig? Und so nahm er den Bissen, kaute, langsam, vorsichtig, nahm nicht den Geschmack wahr, nahm nicht den Geruch wahr, er tat es automatisch und mechanisch. Er hörte nur in sich hinein und merkte, wie etwas von ihm Besitz ergriff. Diese Stimme, sie füllte ihn aus, diese Präsenz einer anderen Macht, die trieb ihn voran, er würde es tun. Hinausgehen zu denen, die irgendwo in der Stadt warteten, um diesen Aufrührer hinauszuholen aus der Mitte seiner Gefolgschaft, seiner Getreuen und ihn einzusperren, um ihn zu vernichten. Ja, sollten sie doch. Jesus hat es nicht anders verdient. Und so kaute er. Und der Bissen war irgendwann weg. Er hat es kaum gemerkt. Was du tun willst, das tue bald, sagte ihm Jesus. Und Judas wusste, ja, das war der Weg. Er stand auf, er ging hinaus und es war Nacht. Einer von euch wird mich verraten. Die Geschichte von Jesus und Judas ist eine Freundschaftsgeschichte, die im Verrat endet. Judas verrät den Feinden seines Freundes, wo sie ihn finden können, und bekommt dafür 30 Silberlinge. Jesus wird gekreuzigt. Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten, dass Judas mit dem Geld nicht glücklich wird und eines grausamen Todes stirbt. Der Evangelist Johannes verortet die Geschichte im Ringen zwischen Licht und Dunkel, zwischen Gott und Teufel. In keinem Evangelium bekommen wir allerdings eine zufriedenstellende Erklärung dafür, dass Judas zum Verräter wird. Johannes bringt gleich mehrfach Satan, den Gegenspieler Gottes, ins Spiel. Es klingt fast so, als hätte Judas gar keinen Willen, als wäre er nur eine Figur im Spiel der übernatürlichen Mächte. Satan braucht ihn, um Jesus zu vernichten. Gott braucht ihn, damit Jesus ans Kreuz gehen kann, wie es der Plan Gottes ist, was wiederum Satan nicht versteht. Dazwischen die armselige Spielfigur Judas, die eigentlich nur verlieren kann. Aber da ist doch mehr. Denn Judas ist nicht willenlos. Was du tun willst, das tue bald, ermahnt ihn Jesus. Was du tun willst. Es stimmt. Satan flüstert ihm ein Angebot ins Ohr und Jesus hält dagegen. Aber es ist Judas, der sich entscheidet für den Weg Satans. Warum entscheidet er sich so? Was bietet Satan, das Jesus nicht bieten kann? Und warum entscheidet Judas sich erst jetzt, nach der langen gemeinsamen Zeit mit Jesus? Er ist doch Monate, Jahre mit ihm durchs Land gezogen. Und nun, plötzlich, liefert er ihn aus. Warum? Ebenso wie die anderen Jünger realisiert Judas erst in diesen Tagen, worauf der Weg Jesu wirklich zuläuft, ans Kreuz und nicht in die Zentrale der Macht. Der Weg Jesu ist ein Weg der Liebe und gleichzeitig ein Weg der Verletzlichkeit, des Leidens. Nach dieser Szene ruft Jesus die übrig gebliebenen Jünger dazu auf, einander zu lieben, ohne Hintergedanken und Hierarchien. Kurz davor hat er ihnen die Füße gewaschen. Er, der sich nach gängigen Maßstäben von ihnen die Füße waschen lassen sollte. Jesus geht einen konsequent menschlichen Weg. Und dieser menschliche Weg führt wie jeder menschliche Weg in den Tod. In seinem Fall ist es ein besonders schmerzvoller, ein besonders schmachvoller Tod. Jesu Botschaft, eben dieser Weg ist der göttliche. Satan verkauft einen anderen Weg als göttlich. Den Weg von Macht und Kontrolle. Ihr werdet sein wie Gott, verspricht die Schlange Adam und Eva im Paradies, bevor sie von dem verbotenen Baum essen. Interessanterweise behält die Schlange letztlich recht, denn am Kreuz wird Gott tatsächlich wie Adam und Eva, verletzlich, sterblich. So hat sie das aber nicht gemeint. Sowohl Satan als auch Judas setzen Göttlichkeit gleich mit Macht, Herrschaft und Kontrolle. Womöglich lässt sich Judas auf Satans Weg ein, weil er Gutes tun will, weil er endlich Gerechtigkeit und Freiheit haben will. Vielleicht hat er das von Jesus erwartet, war begeistert von dessen Wundern und ist nun bitter enttäuscht, weil Jesus mit offenen Augen ins Verderben zu gehen scheint. Nichts ist es mit einer schönen, neuen Welt. Nichts ist es mit Gerechtigkeit für alle. Stattdessen geht der, der doch eigentlich retten soll, ganz bewusst in den Tod. Das kann nicht sein. Der Evangelist Johannes liebt das Spiel mit starken Kontrasten, mit Schwarz und Weiß, Licht und Dunkel. Diese klaren Kontraste bleiben aber höchst durchlässig. Bis zur tatsächlichen Tat bleibt Judas Teil der Gemeinschaft. Jesus hält an ihm fest. Und das Johannesevangelium berichtet auch nichts von einem grausamen Ende des Judas. Vielleicht findet er einen Weg zurück. Irgendwann. Judas ist eine historische Gestalt, die vor fast 2000 Jahren ihre eigene Wahl trifft. Und gleichzeitig steht er für alle Menschen, die um ihren eigenen Weg ringen, die der verführerischen Botschaft von Macht und Kontrolle ausgesetzt sind und denen der Weg von Liebe und Verletzlichkeit Angst macht. Auch in der Kirche gibt es schon immer diejenigen, die Gottes bessere Welt mit Gewalt herbeiführen wollen, die glauben, andere brutal auf den richtigen Weg bringen zu müssen. Missbrauch und Kälte unter dem Mantel der Liebe. Aber das ist nicht der Weg Jesu. Judas aber will wie Gott sein und versteht nicht, dass er längst das Ebenbild Gottes ist. Seine Geschichte erzählt davon, dass Gott nicht in Kontrolle und Unterdrückung steckt, sondern im Lieben und Mitleiden, im Lachen und Tanzen, in der ausgestreckten Hand und in der Gerechtigkeit. Dass sich das alles aber nicht erzwingen lässt, sondern nur leben. Und gleichzeitig hat Satan von vornherein verloren. Denn Judas kann Jesus nicht schaden. Wenn er hinausgeht in die Nacht, verlässt er das Licht, aber er löscht das Licht nicht aus. Das Licht scheitert nicht, nicht einmal am Kreuz. Es ist im Gegenteil genau dort, wo wir scheitern. Amen. Lasst uns beten. Gott, überwinde das Böse, den Mangel an Liebe. Wenn dem Gewinn für sich selbst Leben und Gesundheit anderer geopfert werden, wenn Gefühle berechnend eingesetzt werden, wenn menschliche Nähe zum Instrument wird für eigene Interessen, wenn Menschen andere zu Waren machen. Überwinde das Böse, den Mangel an Glauben, wenn Menschen nur noch sich selbst vertrauen, wenn uns die Kraft fehlt, Liebe zu riskieren. Überwinde das Böse, den Mangel an Frieden, wenn Menschen getrieben sind und doch nicht wissen, wohin, wenn Krieg und Bürgerkrieg Menschen zu Bestien werden lassen. Überwinde das Böse, den Mangel an Wahrheit, wenn Menschen manipuliert werden, wenn Angst geschürt und aus Angst geschwiegen wird. Überwinde das Böse, den Mangel an Hoffnung, wenn Menschen sich zurückziehen, wenn Menschen nur noch funktionieren, wenn Lebensräume zerstört werden. Gott, wir vertrauen dir, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern uns verwandelst in deiner Liebe. So beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich. In den nächsten beiden Wochen wird es keine Podcast-Gottesdienste aus unserer Gemeinde geben. Das hat Urlaubsgründe. Und danach, wer weiß, können wir vielleicht wieder Gottesdienst in der Kirche feiern. Gemeinsam, mit Einschränkungen. Wir wissen es nicht. Vielleicht können wir das nicht tun und dann wird es weiter wieder Podcast-Gottesdienste geben. Wir freuen uns über Rückmeldungen, ob es Ihnen, ob es euch gefallen hat. Oder ob es Ihnen euch nicht gefallen hat, was wir besser machen könnten, was wir gut machen. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, wie viele Menschen diese Podcast-Gottesdienste hören. Wir können keine Daten darüber erheben. Aber wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen. Und ich wünsche Ihnen und euch eine gute und gesegnete Zeit. Natürlich gesund, aber vor allem auch getrost und zuversichtlich. Und so wünsche ich Ihnen und euch Gottes Segen für diese Zeit. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.